ARD.
Hello everyone and happy new year. Willkommen zurück.
Herzlich willkommen zurück im neuen Jahr 2024 zur ersten Ausgabe von Amerika. Wir müssen reden in einem ja sehr spannenden Wahljahr insgesamt, auch hier bei uns in Europa, Europawahl und auch in Deutschland drei Landtagswahlen und einige andere Länder, aber natürlich die US-Präsidentschaftswahl am Ende dieses Jahres im November. Die wird uns sehr beschäftigen in diesem Jahr, aber wir beginnen, bevor wir darauf einsteigen, da geht nämlich jetzt die ganze Vorwahlsaison los, die Primary-Saison. Wir beginnen mit einer guten Nachricht gleich zum Auftakt des Jahres, denn die Green Bay Packers haben ihr letztes reguläres Heimspiel gewonnen der Saison und sind damit doch noch in die Playoffs gerutscht.
Win on in.
Genau, das war die Ausgangslage. Sie mussten gewinnen gegen den Erzrivalen, die Chicago Bears. Und Coach, dein Stiefvater, Jeff, hat ja für beide Teams gecoacht. Und deswegen waren wir natürlich auch sehr interessiert an dem Ausgang dieses Spiels. Aber dein Heimteam, deine Heimmannschaft, die Green Bay Packers, in Lambeau Field, also zu Hause gespielt. Es war nicht so kalt wie sonst normalerweise um diese Jahreszeit, ne? Also es war so um den Null-Gefrierpunkt, so wie hier in Hamburg eigentlich.
Es kann minus 20 sein und das habe ich auch persönlich erlebt. Also ich glaube, ich bin im Trainer dann nach Hause gegangen, weil ich könnte meine Finger nicht mehr fühlen. Aber genau, gestern war das nicht so schlimm. Gestern war ein Gewinn. Wir haben auch Freunde da unter den Zuschauern gesucht und mit ein paar von denen haben wir gesprochen, aber das kommt ein bisschen später heute
genau,
in der Folge.
Gleich mehr.
Aber erstmal, wie du gesagt hast, Ingo, es ist ein Wahlkampfjahr und der Wahlkampf geht gleich los.
Genau, und während die Football-Saison, die reguläre, zu Ende gegangen ist und jetzt die Playoffs starten und der auf den Höhepunkt zuläuft, beginnt die Wahlkampfsaison, die Vorwahlkämpfe.
Das ist der offizielle Anfang des Wahlkampfjahres. Das fängt in Iowa an und das ist unser Thema heute, wie das geht. Also hier in Deutschland ihr habt nur 6 Wochen, oder? Vor der Wahl.
Ja, der Wahlkampf ist so relativ, genau, so ein paar Wochen fangen dann irgendwann an, die Plakate hier in den Straßen zu hängen und dann war es das. Aber in den USA ist es wirklich ein unfassbar langwieriger Prozess. Das ist jedes Mal wieder faszinierend zu sehen. Es hat einerseits diese Primary Season, die jetzt beginnt, also diese Vorwahlen. Jeder Bundesstaat, wenn man so will, und jede Partei in jedem Bundesstaat wählt sozusagen auf verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Primaries, es gibt Caucuses, gehen wir gleich drauf ein. Welche Delegierten stimmen für welchen Kandidaten dann bei der Krönungsmesse im Sommer, den Parteitagen der Demokraten und der Republikaner, wo dann diese Delegierten, die in diesem Prozess entstandenen Entscheidungen dann kundtun und dann ihren Kandidaten küren. Und es hat Vor- und Nachteile, dieser unfassbar aufwendige, sehr teure vor allen Dingen, was dieses Jahr wieder an Millionen, vielleicht Milliarden auch an Geldern verpulvert wird für diesen Wahlkampf. Der eine Vorteil ist, so ein Kandidat wird wirklich auf Herz und Nieren geprüft, eine Kandidatin. Also wer das durchgestanden hat, das ist wirklich ziemlich tough.
Auf Herz und Nieren, auf die Kidneys. Ne?
Sagt man das nicht so?
Nein, tried and true. Nee, was wollte man? Nee, auf welche Körperteil würden wir?
Würden die Amerikaner prüfen?
Das weiß ich nicht, aber Herz Nieren, und Nieren auf so keinen Fall.
Stimmt, warum eigentlich Nieren? Leber Herz kann man verstehen, ja. Okay, also in Wisconsin bestimmt wird der auf Leber. Die Leber getestet. In irgendeinem inoffiziellen Ranking einer der besoffensten Bundesstaaten, aber
ganz
der
stolz.
USA. Ja. Ja, so lange dunkle Winter führen das vielleicht dazu. Egal, wir schweifen ab. Also, ja, es wird ein auf Herz und Nieren geprüft, eine Kandidatin, ein Kandidat und das ist schon mal nicht das Schlechteste, vor allem wenn es dann im entscheidenden Wahlkampf gegen den Kandidaten der anderen Partei geht, dann sind die meisten, ja, wie soll man sagen, Skandale oder so, vielleicht schon ausgeräumt oder Schwachpunkte und dann ist man ziemlich, ja, schlachterprobt sozusagen. Und der andere Vorteil ist ein ganz pragmatischer. Dadurch, dass im Laufe der nächsten Wochen und Monate bis zum Juni zieht sich das, die Vorwahlen in den einzelnen Bundesstaaten stattfinden, in manchen Bundesstaaten gleichzeitig, zum Beispiel Anfang März, der Super Tuesday, wenn ganz, ganz viele Bundesstaaten auf einmal abstimmen mit vielen Delegierten, die es da zu holen gibt. Aber dass man sich da konzentrieren kann als Kandidat und Kandidatin. Also man muss nicht quasi jetzt 6 Monate lang überall in den USA gleichzeitig präsent sein, sondern man konzentriert sich jetzt auf die ersten Bundesstaaten und dann immer, je nachdem, wo man sich dann auch Chancen ausrechnet und wo es sich überhaupt noch lohnt, kann man dann dort eingreifen. Also es hat dann auch gewisserweise logistische Vorteile, dass es dieses halbe Jahr an Primary Seasons gibt in den USA, um den Kandidaten, die Kandidatin zu küren. Aber, Jeff, das war nicht immer so.
Das war nicht so. Eigentlich hat das angefangen nach einer sehr chaotischen Nominierung Convention in 1968, wo die Parteien haben entschieden, ein bisschen mehr auf die Wähler zu konzentrieren, ein bisschen mehr auf die Popular Vote, die Stimmung von die Wähler zu entscheiden, welcher Kandidat wird die Nominierung kriegen. Und deswegen hat jedes Bundesstaat dann entschieden, wann die wollten ihre Kandidaten nominieren. Und Iowa hat nur zufällig entschieden, erstmal die Demokraten in 72 und danach die Republikaner 4 Jahre später haben entschieden, wann die wollten das machen. Und das war nur zufällig, dass das war das erste Bundesstaat, das zu machen. Und das ist dann so geblieben. Und die Iowans haben gemerkt, mit diese Status als Erste zu wählen in der Vorwahlkampf, das war eine ziemlich große Verantwortung. Also, dass die Kandidaten sind, wie du gesagt hast, Ingo, die gehen zu jedes Bundesstaat und reden und haben Rallies und Events und so. Aber besonders in Iowa, die sind wirklich alle dahin gekommen. Die haben alle Zeit auf die Airwaves, also Werbespots im Radio, im Fernsehen. Die sind unterwegs in die Stadt bei diesen State Fairs. Iowa ist so bekannt für sowas, wo die gehen dann, die reden mit Leuten, die gehen in Diners, die gehen in Wohnzimmer von Leuten, die essen was zusammen, kochen was zusammen, reden 1:1 auf die Augenniveau mit Leuten. Sogar ein paar von den Kandidaten, Ron DeSantis dieses Jahr und Vivek Ramaswamy, haben, was man nennt in Iowa, the full Grassley gemacht. Das heißt, die sind zu jeder von den 99 Counties in der Bundesstaat Iowa sind sie gegangen und haben wirklich versucht, mit so vielen Leuten zu reden und so viele Leute zu treffen wie möglich. Nicht nur die beiden, aber Trump hat auch, wie wir wissen, das ist nicht seine erste Rodeo, wie man sagt, das ist seine dritte Wahlkampagne und er hat eine ziemlich große Operation da. Für das erste Mal hat viel mehr Leute on the ground sozusagen, die sind in jede Ecke von der Bundesstadt und haben viel mehr Kontakt mit Wählern direkt. Und die Idee ist, dass ja die Iowa Wähler nehmen das wirklich ernsthaft und die reden, die gehen zu verschiedenen Kandidaten, die hören, was die zu sagen haben, weil die wollen dann die beste Entscheidung machen. Die nehmen diese, wie gesagt, Verantwortung sehr persönlich und leider, mindestens für die Demokraten, nicht für die Republikaner, haben die diesen Status verloren, diese Erst-in-the-Nation-Status.
Genau, also am kommenden Montag, das haben wir vergessen noch zu erwähnen, am 15. Januar geht es los, der Auftakt macht eben Iowa, aber nur bei den Republikanern mit dem Iowa Caucus da. Warum nicht bei den Demokraten?
Also müssen wir erstmal sagen, dass nur bei den Republikanern ist es wirklich mehr spannend und weil die würden ihr Kandidat aussuchen. Wir gehen davon aus, mehr oder weniger, dass Biden als Amtinhaber würde die Nominierung für die Demokraten kriegen. Ja. Das weiß man nie. Klar, es gibt auch ein paar neue Kandidaten, ein paar unabhängig, ein paar Independents, aber zu deiner Frage, warum nicht mehr die Demokraten? Weil in 2020, vor 4 Jahre, die haben das wirklich, was haben wir, verbockt?
Ja.
Verbockt. Ja. Also they
screwed it up.
They really fucked it up. Also die haben.
Oder so, ja. Ich wollte jetzt ein bisschen.
Kann man auch sagen. Nee, die haben eine, für das erste Mal eine App benutzt. Also erstmal müssen wir vielleicht, bevor wir erzählen, wie die das verbockt haben, müssen wir erzählen ein bisschen, wie ein Caucus funktioniert. Wie du gesagt hast, der Vorwahlkampf hat 2 verschiedene Methoden. Ein Primary und das ist mehr oder weniger wie ein normaler Wahltag. Leute, die wissen, wo die hingehen soll, ob das eine Schule ist oder eine andere
Turnhalle
zum Beispiel.
Gemeindewesen, ja.
Die wissen genau, wo sie hingehen muss. Sie wissen genau, wann. Normalerweise sagen wir zwischen 7 Uhr morgens und 19 Uhr abends. Und
normaler Wahltag im Prinzip.
Normaler Wahltag. Die gehen rein, die kriegen ihre Wahlzettel. Das ist auch eine Geheimwahl. Niemand weiß, wie die wählen. Die stecken das da in der.
Und so ist es in den allermeisten Staaten. Also die meisten Bundesstaaten halten Primaries.
Genau, ein Primary. Aber Iowa und ein paar andere Bundesländer haben ein, was man nennt, ein Caucus. Und das ist eine bisschen antiquierte Methode.
Ja, es ist ein Treffen sozusagen. Ja.
Ein Treffen, wo Leute müssen in eine bestimmte Uhrzeit, also in diesem Fall um 19 Uhr abends, so eine bestimmte Lokal, also die sollen wissen vor der Wahltag, wohin, und gehen da rein und dann hören, also mindestens die Republikaner und Demokraten machen das ein bisschen anders. Die Republikaner, die gehen da rein in die Zimmer, die hören dann eine vielleicht kurze Rede von einer Stellvertretende, von der Kandidat, der erzählt, warum die für diese Kandidat wählen soll. die wählen dann auch, das ist auch ein Geheimwahlzettel, niemand weiß, wie die wählen. Und am Ende dann wird die Wahlzettel wird gezählt und dann gibt es ein Ergebnis.
Also es ist im Prinzip auch eine Wahl bei den Republikanern mit Wahlzetteln, wobei noch nicht mal Wahlzettel, aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf, sondern es reicht auch ein Zettel, den ich in der Hosentasche habe, da schreibe ich dann einen Kandidaten drauf und dann wird das aber zusammengezählt und dann hat man ein Ergebnis.
Der Unterschied ist, das ist nur in einer bestimmten Uhrzeit, das ist nicht der ganze Tag lang, was ist auch, manche Leute sagen, ein Problem mit der Caucus-System, weil für viele Leute zum Beispiel, also die haben keine Kinderbetreuung oder die müssen arbeiten oder in einem bestimmten Ort zu sein für Leute, die in Rollstuhl sitzen oder krank sind, also das geht gar nicht, dann müssen die normalerweise da Möglichkeit haben, so ein Postwahlzettel reinzuschicken.
Briefwahl.
In ein Caucus geht das nicht. Also besonders ist es ein bisschen besonders oder war so für die Demokraten, die haben, es war nicht eine Geheimwahl. Man geht da rein und hört genau wie die Republikaner, was irgendwas eine Rede von den Kandidaten und dann muss man, dann haben die gesagt zum Beispiel, okay, alle die für Biden sind, müssen da in die Ecke gehen. Die Leute für Pete Buttigieg zum Beispiel von letztes Mal, die müssen in die Linksecke gehen und die andere, also hier im Flur und du, diese Gruppe.
In die Besenkammer darüber.
Genau, so alle sind in verschiedene Gruppen geteilt und dann kann man sehen, für wem jeder Wähler.
Das ist der Unterschied bei den Demokraten zu den Republikanern.
Genau.
Es ist komisch, warum die Demokraten das so machen und nicht auch mit einer Wahl, einem Zettel und das draufschreibt, sondern quasi so eine Abstimmung mit den Füßen. Also wer für den einen ist, geht in die eine Ecke und in die andere und dann wird gezählt.
Eigentlich würden die das nicht mehr machen. Aber das war nicht das Problem. Das Problem war, dass die haben eine neue App benutzt vor 4 Jahren und haben nicht erwartet, dass wenn alle Info gleichzeitig reinkommt mit der Ergebnis von alle verschiedenen Precincts von jeder Wahllokal, dass es würde einfach crashen. Und dann gab es nur mal, dass man anrufen könnte.
Ja.
Die sind nicht durchgekommen. Es gab dann auch Probleme, dass Leute mussten das per Hand machen, schriftlich und alles runterschreiben. Und dann gab es manchmal Fehler in die Ergebnisse, mussten die dann wieder zählen. Also es war eigentlich eine Katastrophe.
Ein komplettes Chaos. Und vor allen Dingen, normalerweise hat man am Ende des Tages, am Abend, mal früher oder später, ein Ergebnis und weiß, wer sich da durchgesetzt hat, wer wie viele Stimmen bekommen hat von den Kandidatinnen und Kandidaten. Aber da ging es tagelang, war das, und dann musste nochmal nachgezählt werden, dann wurde das angezweifelt, dann gab es Ungereimtheiten, da waren irgendwie mehr Stimmen. Also es war ein absolutes Chaos und man wusste tagelang nicht, wer sich jetzt in Iowa bei den Demokraten durchgesetzt hatte. Und man muss dazu sagen, warum sie diese App eingeführt haben, war, weil 2016 bei der Wahl Hillary Clinton und Bernie Sanders waren da die Hauptkontrahenten bei den Demokraten, da war das sehr, sehr knapp. Und da hat Bernie Sanders das angezweifelt und hat gesagt, das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Also er hat es jetzt nicht à la Trump gemacht, so nach dem Motto, ich akzeptiere das Ergebnis nicht. Aber er sagte, ob das wirklich so gelaufen ist. Und hat dann der Demokratischen Partei auch vorgeworfen, quasi zugunsten von der etablierten Kandidatin Hillary Clinton, sich da irgendwie der Vorteile verschafft zu haben. Und dann hat man gesagt, okay, 4 Jahre später, 2020, wir machen das jetzt ganz transparent, wir machen eine App. Und dann wird dann alles per Knopfdruck sofort jeder sehen, wer wo wie viele Stimmen hatte. Und es ist komplett nach hinten losgegangen.
In die Hose gegangen.
Was würde man im Englischen, im Amerikanischen sagen? It went
in
south?
In the pants. Ja, nee, in the pants würde man nicht sagen. Ja, it went south. Fast.
Und das führte wiederum dazu, dass jetzt eben deshalb diesmal eben nicht Iowa bei den Demokraten der erste Wahlgang ist, am kommenden Montag, dem 15. Januar, sondern nur bei den Republikanern. Weil Joe Biden und die demokratische Parteiführung gesagt haben, nee, wir wollen lieber später einsteigen am 3. Februar, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und zwar mit South Carolina, wo Joe Biden vor 4 Jahren seinen Bounce bekommen hat. Der hatte nämlich in Iowa ziemlich schlecht abgeschnitten, als dann irgendwann ein Ergebnis da war. Und in New Hampshire war Bernie Sanders sozusagen Neuengland Heimvorteil. Und erst da hat seine Kandidatur dann ist quasi erst gerettet worden sozusagen. Und da hat man gesagt, jetzt gehen wir nach South Carolina, um da diesen Schwung wiederzunehmen.
Also auf jeden Fall hat South Carolina neue Leben in Bidens Kampagne eingeatmet, wie man sagt.
Eingehaucht, ja.
Eingeraucht. Also das als Dankeschön. Und auch Iowa war lang kritisiert als eine Bundesstadt, das nicht so richtig repräsentativ ist. Es ist ziemlich weiß. Also es ist nicht so vielfältig wie andere Bundesstaaten wie South Carolina zum Beispiel. Und also viele haben gefragt,
warum. Ist auch sehr landwirtschaftlich geprägt. Farmer haben da natürlich sehr viel Gewicht.
Viele haben gefragt, warum Iowa soll dann, also weil der Sinn der Macht, dass die erste Bundesstaat hat. Es bringt wirklich, es kann eine Momentum anfangen, das für manche also wirklich wichtig ist und kann eine Kandidatur wirklich ins Leben bringen. Also, und das haben wir auch gesehen in 76, als Jimmy Carter zum Beispiel war auch eine ziemlich unbekannte Politiker aus Georgia. Niemand hat wirklich... Ein Erdnussfarmer hat nicht so viel Erfahrung, hat kein Name Recognition, niemand hat gewusst, wer er war, und er hat Iowa gewonnen. Und das hat ihm wirklich katapultiert, und er war ein von die, eigentlich müssen wir auch sagen, ein von die drei Präsidenten, der hat Iowa gewonnen und dann auch der Weißen Haus gewonnen hat. Insofern, Iowa ist nicht immer entscheidend, also in die Sinne von, wer gewinnt Iowa, gewinnt der Weißen Haus. Also die anderen zwei waren George W. Bush und Barack Obama. Aber auf jeden Fall, es kann eine Kandidat wirklich ein bisschen Momentum geben, ein bisschen einen Schwung geben. Also,
it can put you on the map, wie die Amerikaner sagen. Ne? Ja. Denn Iowa ist, wie du sagst, weder gibt es da sehr viele Delegiertenstimmen für den Nominierungsparteitag zu holen, noch ist es ein besonders wichtiger Bundesstaat, ist so ein sehr, also möchte Iowans nicht zu nahe treten.
Es zählt für nur 1,6% von die ganze Delegaten in den USA.
Es ist ja im Mittleren Westen ein ziemlich, auch nicht so reizvoller, sage ich mal, landschaftlich sehr viel Farmland. Also ich habe sehr viel übrig für Farmland, aber es ist jetzt eben eher ein bisschen bland, würde man vielleicht auch sagen. Und deswegen sind aber auch die Iowans so stolz drauf, dass sie eben alle 4 Jahre plötzlich so im Fokus, und zwar Wochen und Monate im Voraus schon, weil, wie du sagtest, da jeder vorbeikommt, so im Fokus der politischen Berichterstattung stehen. Und es ist halt das erste Mal, bislang hatten wir ja immer nur Umfragewerte, ne? Und Polls, das wissen wir, können heute so, morgen so ausgehen. Das sind jetzt die ersten belastbaren Zahlen, die wir bekommen. Also wenn jetzt, wie du sagst, Trump ist da der Favorit, aber wenn der sich jetzt durchsetzt und dann die Woche drauf in New Hampshire vielleicht auch, dann ist vielleicht das Rennen da schon relativ schnell gelaufen.
Aber ein Favorit zu sein ist nicht immer ein Vorteil, muss man auch so sehen, weil für viele Leute, also Iowans, das ist also südlich ein bisschen von Wisconsin, und ein Midwestern-Winter kann wirklich, wenn wir sitzen hier in Hamburg und es ist alles ist weiß und schön und kalt, aber also das ist nur 0 Grad hier. In der Midwest kann das wirklich so -10, -15 Grad sein. Und dann, wenn das so ist, dann sind Iowans ein bisschen Fair-Weather-Voters. Besonders, wenn man denkt so, naja, Trump hat das sowieso in the bag. Sagt man in die Tüte?
Der hat das in der Tasche.
In der Tasche, nicht in die Tüte. Aber ne, so, wenn man denkt so, oh, mein Kandidat, also er braucht, also er hat das schon, warum soll ich? Ist es warm hier drin, kalt draußen, oder also er schafft das ohne meine Unterstützung. Und das kann ein Nachteil sein. Und deswegen hat Trump, wenn man sieht, er ist wie alle anderen Kandidaten in den letzten paar Tagen und in die kommende Woche unterwegs in Iowa und sagt jedes Mal, wenn er auf die Bühne steht, also nicht, wir sollen nicht bequem sein, alle sollen wählen gehen, nicht denken, nur weil wir nach vorne sind, dass du kannst einfach zu Hause bleiben, bitte, bitte, bitte geh wählen.
Nee, insofern ist das schon interessant, und ich war ja selbst 2016 bei dem Wahlkampf, als Hillary Clinton dann gegen Trump am Ende angetreten ist, aber bei diesem Auftakt dieses Wahlkampfjahres habe ich als US-Korrespondent von Iowa berichtet und kann mich erinnern, wir sind da über die Felder gefahren zu so einem Farmer, zu einem Landwirt, habe ich für die Tagesthemen einen Beitrag gemacht, und ich habe dann ein Foto noch, sitzt er auf der Ladefläche seines Pickup-Trucks, weil wir dann so zu seinem Kornspeicher gefahren sind, in so einer dicken Jacke, einer dicken Mütze. Es war genau, wie du sagst, weiß verfrorene Felder, und es war eiskalt. Und dann habe ich den begleitet, wie er eben zum Republican Caucus dann gegangen ist. Und das war eine total interessante Erfahrung. Also das ist ja ganz was anderes, als wir das hier in Deutschland kennen. Es ist sehr, wie du sagtest, basisdemokratisch. Also es war total spannend. Das war in der Turnhalle der Local High School, war dann quasi so die Tribüne da auf der einen. Da waren dann all die Leute, die zum Wählen gekommen sind, hatten sich hingesetzt und platziert, und dann war ein Mikro aufgestellt, in der Mitte des Anstoßkreises sozusagen, des Basketballfeldes, und dann kam da einer nach dem anderen der Repräsentanten, wie du es genannt hast, also die quasi die Fürsprecher für den einen oder den anderen Kandidaten, und sagen, ich bin für XY, weil, und ich bin für, ich weiß schon gar nicht mehr, wer bei den Republikanern damals alles im Rennen war, aber ich finde, ihr solltet für ihn stimmen deswegen oder für sie stimmen deswegen. Und wirklich, du siehst, wie Argumente ankommen, und das sind jetzt nicht irgendwelche hochtrabenden Politiker, sondern das ist in diesem County sozusagen es kann irgendwie ein Landwirt von nebenan sein und einer ist spontan aufgestanden und hat gesagt, übrigens, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich bin jetzt doch für den und habe dann dafür Argumente gebracht. Das war total interessant und nachdem jeder was gesagt hatte, dann wurde gefragt, so, hat irgendjemand noch was zu melden oder da hinzuzufügen? Und dann wurde tatsächlich, ging man in so einzelne Zimmer, es wurde dann zugeteilt, wo man dann für einen Kandidaten sich in ein Zimmer dann stellen konnte und dort dann auch dann seine Wahlzettel abgegeben hat und dann wurde es gezählt und dann gemeldet an die Zentrale und dann ging es so weiter und irgendwann hatte man dann ein Ergebnis. Aber es war schon, ja, irgendwas archaisch. Von daher dachte ich ursprünglich, dass dieses Caucus-System sogar noch von ganz früher ist, aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, wo halt die Farmer sich dann getroffen haben und dann ihren Vertreter sozusagen entsandt haben. Aber dass es eben so binding ist. Und das ist erst, wie du sagtest, seit den 70er Jahren, dass man sich dann bei den Conventions auch dran halten muss, wie die in dem Fall die Farmer in Iowa dann gewählt haben bei den Kandidaten. Aber es war auf jeden Fall, wer sich für Politik in den USA interessiert und vielleicht mal irgendwann mal im Frühjahr, beziehungsweise im Januar eines Wahljahres in den USA sein sollte, dem empfehle ich das unbedingt mal, sich das näher anzugucken. Es ist schon sehr, sehr interessant.
Democratic Process in Action, also wirklich.
In Action, ja. Ja, und dann geht es halt weiter mit der ersten Primary, die Woche drauf in New Hampshire.
Also die erste Primary, genau. Also das müssen wir in Air Quotes sagen.
In Anführungsstrichen, ja.
Weil, also mindestens das war immer so, dass New Hampshire war die erste Primary. Es kam immer eine Woche nach Iowa. Und hat auch ganz stolz auf seine Rolle, die erste, so sein erster, nicht wo man wählt, aber erste Primary, kein Caucus, aber Primary. Steht sogar in der Verfassung von New Hampshire, dass die erste in dem ganzen Land wählen soll. Und deswegen, wenn Biden hat gesagt, dieses Mal wird South Carolina die erste, sorgt das für große Probleme in New Hampshire. Die waren gar nicht glücklich mit dieser Neuigkeit und haben gesagt, sorry, aber steht schon in unserer Verfassung und wir sind die Erste. Das heißt, dass die würden das tatsächlich trotzdem machen am 23. Januar, aber Biden steht nicht auf der Wahlzettel.
Es ist nicht offiziell, ja. Das ist auch kurios, oder? Also die werden, mir noch egal, was hier die Parteiführung entscheidet, wir machen es trotzdem, steht es in unserer Verfassung und Biden, der Präsident, der Amtierende, steht da nicht auf dem Zettel.
Es gibt eine Chance für andere, also genau wie die republikanische Debatte, wenn Trump nicht auf die Bühne war, es gibt der Chance für andere Kandidaten, die auf die Zettel sind, zu scheinen. Also wie wir wissen, es gibt ein paar unabhängige Kandidaten, es gibt Dean Phillips, der in der Rennen ist als Demokrat. Es gibt auch Marianne Williams, die mindestens scheint, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu kriegen in die letzte Zeit. Also es, ja. Also
die werden wahrscheinlich keine Chance haben. Aber wie du sagst, sie haben zumindest mal das Spotlight und die Aufmerksamkeit, weil eben alle dahin gucken.
Also man kann auch Bidens Name auf der Zettel schreiben. Eigentlich. Also, aber für Republikaner wird total interessant, weil das ist irgendwo New Hampshire,
genau.
Also auf der Nummerschild von Autos in New Hampshire steht Live Free or Die. Die sind sehr, das ist leb frei oder sterben.
Ja. Sehr martialisch.
Die sind, genau, und die sind eigentlich stolz, dass die viele von den Wählern da sagen, dass die unabhängig sind. Die wollen alle hören, die wollen nicht konventionell sein. Also es gibt viele, die auch sagen, dass sie wollen was anderes als Trump. Und da hat, na, so weil wir wissen, DeSantis hat versucht, sich zu verkaufen als Trump nur anders. Also und das geht nicht so gut mit Leuten, die wollen nicht Trump. Und Nikki Haley ist jemand, die ein bisschen mehr interessant in New Hampshire ist und hat größere Chancen. Wir sehen auch, dass Trump hat in den letzten paar Tagen viel mehr Aufmerksamkeit. Und wenn ich Aufmerksamkeit sage, das ist nicht gut für Nikki Haley. Aber sieht sie wirklich als Konkurrenz auf jeden Fall.
Ja, sie viel schärfer angegangen und kritisiert.
Genau, viel mehr Kritik, viel mehr Beleidigung, wenn es um Trump geht. Weil er zeigt, dass er wirklich Angst hat vor ihr und soll auch haben, wenn man die Umfrage sieht, dass sie ein bisschen mehr Mittel ist und nicht so MAGA, dass sie hat schon Erfahrung in Außenpolitik als Botschafterin, also der UNO war schon Gouverneur in South Carolina und ist auch eine Frau mit einem Migrationshintergrund, ihre Eltern kommen aus Indien, also das ist irgendwas, das ziemlich attraktiv ist für Wähler in New Hampshire und wie gesagt, also wenn man ein bisschen Schwung kriegt, ein paar Bundesländer gewinnt am Anfang, das könnte viel bedeuten dann für die nächsten paar Wochen.
Das ist so die Bedeutung dieser Primaries ganz am Anfang. Das ist ein bisschen schade, wenn man so will, dann für die Staaten, die irgendwann, was weiß ich, im April kommen, wo die Messe entweder schon gelesen ist und es kaum noch entscheidend ist. Und nach dem Super Tuesday müssten wahrscheinlich die Karten relativ gut klar deutlich verteilt sein. Dann fällt das irgendwie nicht mehr ins Gewicht. Kein Wunder, dass Staaten, die jetzt so historisch, sage ich mal, gewachsen vorne stehen, da ein bisschen mehr diese Aufmerksamkeit genießen und das einfach nicht abgeben wollen, so wie in New Hampshire. Ist schon interessant. Aber es zeigt eben auch wieder mal, das ist in ganz vielen Bereichen der USA, wie sehr die Bundesstaaten eben eigene kleine Länder sind, kleine Staaten, die irgendwann sich nicht halten müssen an irgendwelche Vorgaben aus der Hauptstadt, sondern da sehr föderal sind. Und das ist eben nicht, das sind halt die Vereinigten Staaten. Und das ist ein gutes Beispiel eben auch dafür. Aber kommen wir nochmal kurz zurück zu Iowa, denn du hast es vorhin kurz angerissen, im Stadion der Green Bay Packers am Wochenende saß ein alter Klassenkamerad von dir aus Green Bay, mit dem du zusammen zur Schule gegangen bist, der aber mittlerweile, und er ist extra dahin gefahren, 5-6 Stunden lang zum Spiel der Packers, aber der eigentlich mittlerweile mit seiner Familie in Iowa lebt.
Genau, Barry und Julie Thomas sind Freunde von mir aus Green Bay und wohnen jetzt in Iowa City. Barry ist ein Professor an der University of Iowa und Iowa City deswegen ist auch eine, wie so häufig, ein bisschen mehr blau als rot oder mindestens lila,
ne, genau, ist ein bisschen liberaler Hotspot. Eigentlich, das muss man vielleicht auch noch dazu hinzufügen, Iowa ist eigentlich tendenziell eher einer dieser roten Staaten, ne? Ländlich geprägt.
Mehr konservativ, mehr republikanisch. Ja. Genau, aber Barry und Julie sind beide Leute, die haben gesagt, 20 Jahre demokratisch gewählt. Auf jeden Fall, Barry hat früher ab und zu mal für einen republikanischen Kandidat gewählt. Julie hat gesagt, sie hat das nie gemacht und wird es auch nie machen. Und ich habe mit dem vor 4 Jahren gesprochen und die haben mindestens, Barry musste, wie gesagt, das ist problematisch manchmal mit der Caucus, jemand muss zu Hause bleiben mit den Kindern und er ist zu Hause geblieben und Julie ist dann zu einem Caucus gegangen und hat für Pete Buttigieg gecaucused. Und dieses Mal, Julie, wie gesagt, sie bleibt demokratisch, aber Barry hat was anderes entschieden. Er hat entschieden,
und jetzt wird's interessant,
genau, dass er wird Caucus Sing machen für eine republikanische Kandidat. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, weil die beiden sind auf jeden Fall Anti-Trumpers. Und ich dachte, wer könnte das dann sein? Und ich habe gewettet?
Ja, du hattest gesagt, ich wette, er geht
für Nikki Haley.
Und in den Ring.
Nikki Haley scheint ein bisschen mehr, wie gesagt, sie ist mehr Middle, sie ist weniger MAGA und ein bisschen mehr jemand, für wem Mittelrepublikaner oder Republikaner, die hatten ein bisschen Sehnsucht für die vergangenen Jahre, vielleicht eine mehr so Reagan-Republican, die sind sehr interessiert in Nikki Haley und Barry hat auch.
Aber caucust er für die Republikaner jetzt, weil die Demokraten nicht stattfinden dieses Jahr zu Beginn, sondern erst später? Und wird er dann da oder ist es jetzt, ja, wir haben ihn dann gefragt, das war unsere Frage auch.
Ja, nee, wir haben ihn gefragt und er hat ein paar gute Gründe, für warum er für Nikki Haley zustimmen wollte. Und jetzt hören wir ein bisschen davon.
There's a couple of reasons. One, I would like a choice that is not an octogenarian. You know, and then two, I would really like somebody other than Trump to be the Republican nominee. And, you know, third, I do think that it is time for something new.
Ja, in gewisser Weise durchaus auch nachvollziehbare Gründe. Ist natürlich seltsam für dich als Demokratin zu sagen, ja, wie kannst du jetzt plötzlich bei den Republikanern damit abstimmen? Aber ich finde, einerseits zu sagen, okay, bei den Demokraten, Joe Biden, ich kann für einen so alten, über 80-Jährigen nicht stimmen, ist ein Argument, das wir noch viel hören werden in diesem Jahr. Das wird eines der zentralen Themen, das Alter von Joe Biden sein. Und aber auch zu sagen, hey, warum nicht die erste Frau und vor allen Dingen, aber das ist, glaube ich, für Barry das Wichtigste, Donald Trump irgendwie zu verhindern. Auch wenn er sich nicht groß Hoffnung macht, dass das in Iowa passieren wird.
Nee, also es ist ziemlich sicher, dass Trump Iowa gewinnen wird. Aber ich glaube auch, dass Barry, also man muss auch ein registrierter Republikaner sein. Aber das kann man auch selber am Caucus-Tag tun. Man kann dann sich anmelden als Republikaner. Und das wird er machen. Also das bedeutet nicht, dass er muss dann für die Republikaner wählen in November.
Genau, das ist nochmal ein anderer Schuh dann.
Genau, aber ich habe auch gefragt, also wenn Nikki Haley tatsächlich, ist es nur eine Proteststimme? Ist es nur, Trump zu verhindern? Oder hast du tatsächlich Interesse in eine Präsident Haley zu sehen. Und er hat gesagt, dass wenn sie wirklich die Nominierung kriegt, er hat nicht so viel Hoffnung, ehrlich gesagt. Aber wenn es Haley gegen, sagen wir, Biden war, dann wird er für Haley zustimmen.
Obwohl er eigentlich in den letzten 20 Jahren meistens immer demokratisch gewählt hat und genau, er auch so ausgerichtet ist. Ja, das ist echt, das ist ein Problem für Joe Biden in diese Richtung. Ich glaube nach wie vor, nach den letzten Umfragen, stehen die Chancen für Nikki Haley nicht so gut oder sind sie für Trump einfach deutlich besser. Aber, wie du sagtest, vielleicht kriegt sie ja zumindest einen Achtungserfolg, auch wenn Trump gewinnt, aber sie trotzdem immerhin, was weiß ich, wie viel Prozent holt, wollte sagen, oh, hör mal, da ist ja vielleicht doch Potenzial. Und wenn sie dazu danach noch New Hampshire vielleicht irgendwie holt, dann kann es irgendwann auch bröckeln. Also das ist jetzt Kaffeesatzleserei, aber das ist die Spannung auch bei diesem ganzen Prozess.
Und wer weiß, ich meine, jedes Bundesland ist anders, aber vielleicht, wenn andere Leute wie Barry, die haben für die letzten 20 Jahre demokratisch gewählt, also melden sich an als Republikaner und nur Trump, um zu, Trump verhindern, zu verhindern ein bisschen. Ja. Also vielleicht wird das dann, könnte das eine...
Aber ich lese da so ein bisschen Hoffnung bei dir im Gesicht, dass das mehr Hoffnung als wirklich Wunsch steckt.
Ich verstehe Barrys Motivation in diesem Sinne. Also besonders in Iowa, wo in eine demokratische Caucus teilzunehmen, bringt nicht so viel. Also ich kann total vorstellen, mich anzumelden als Republikaner für
einen Tag. Ach so, weil du meinst, Joe Biden ist ja eh gesetzt mehr oder weniger bei den Demokraten, da ist es nicht so.
Nicht nur das, aber ne, so als nicht mehr als First in the Nation bringt das nicht so viel, wenn man.
Ja, das stimmt.
Er hat nicht so viel zu bekommen davon und man könnte dann sagen, okay, dann bin ich Republikaner für einen Tag und ich würde versuchen, meine Stimme zu benutzen, also in eine andere Art das Ergebnis zu beeinflussen.
Ich fand auch ganz interessant, dass Barry gesagt hat, im Vergleich zu vor 4 Jahren, wo, okay, zugegebenermaßen beide Parteien gleichzeitig eben um Kandidaten auf beiden Seiten um Stimmen gekämpft haben, diesmal eben nur die Republikaner. Aber trotzdem ist es nicht so viel Wahlkampf gewesen, sagte er. Letztes Mal haben die irgendwie täglich Leute angerufen, an der Tür geklingelt, überall Schilder und so. Und diesmal sagten sie, sehen sie kaum Schilder auch in den Vorgärten, hat noch kein einziger geklingelt an deren Tür und Werbung gemacht für den einen oder die andere Kandidatin. Mag daran liegen, dass Iowa City, wie gesagt, da werden nicht so viele Ressourcen reingesteckt, weil viele denken, ah, es ist eher demokratisch geprägt, da müssen wir uns nicht so anstrengen, die Ressourcen muss man in andere Teile des Staates stecken.
Ja, ich glaube auch, dass in 2020 viele demokratische Kandidaten waren, überall unterwegs in Iowa City. Wie er gesagt hat, dann da haben Leute geklingelt.
Ja, ja.
Aber jetzt dieses Mal, vielleicht gehen die davon aus, dass Iowa City ist blau, bleibt blau. Ich konzentriere meine, mit meiner Zeit würde ich lieber also andere Wähler erreichen.
Ja, und ich fand auch interessant, so 2 Themen, die wir ventiliert haben in den letzten Episoden, die auch immer so ein bisschen rüberkommen, dass zum Beispiel der Krieg im Gaza oder auch das Thema Abtreibung, was ja sehr ein Thema ist, dass die Demokraten einerseits, also Abtreibung, zu einem Thema machen wollen in diesem Wahlkampf, ja. Das, sagte er, beschäftigt mehr so die Ostküsten-Universitäten, also die Campusse, weil er ist an der Uni und da ist das nicht so ein großes Thema unter den Studierenden.
Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, weil Iowa City ein bisschen mehr liberal ist und weil es eine College Campus, weil es eine Universität ist, das würde ein bisschen mehr Aktivismus geben. Aber wie gesagt, Iowa ist auch nicht weich, aber ziemlich weiß, ist ziemlich vielfältig und vielleicht ist es ein Thema, das beschäftigt nicht so viele Iowans.
Ja, also zeigt eben auch mal wieder, wie vielseitig und viel unterschiedlich eben auch die Sichtweisen sind in diesem großen Land und das nur, weil vielleicht an der Ostküste an vielen Universitäten da jetzt Proteste stattfinden in die eine oder andere Richtung. Heißt es nicht, dass überall im Land auf Campussen jetzt das ein großes Thema ist und in Iowa offensichtlich nicht.
Ja, das Gegenteil ist Abtreibungsrecht und das ist ein Thema, das auf jeden Fall, hat Julie gesagt, viele Wähler und viel von ihren Freunden und Julie selbst motiviert. Wie sie gesagt hat, sie wird nie im Leben wählen für eine Republikaner und das ist ein von der Grund davon.
Das ist ja so ein bisschen die Konstellation wie bei dir und deinem Vater. Also da unter einem Dach und dann sind plötzlich, der eine geht für die Republikaner abstimmen und die andere für die Demokraten. Da wird es wahrscheinlich so ähnliche Konflikte oder Gesprächsthemen dazu geben.
Ja,
und das haben wir sie auch gefragt.
Genau, aber ich bin nicht verheiratet mit meinem Vater. Insofern, ich kann gut, das nicht vorstellen. Aber genau, wie haben die gefragt, wie es geht dann?
You know, I think also it would be a chance to maybe reset and maybe brings what I would hope would be kind of an end to the MAGA era and maybe return us to more normal statesmanship and actual governance, which, you know, unfortunately we haven't seen in Congress either. So, you know, it's tough, though. Obviously, I've not been a big fan of where the Republican Party has been in the last, you know, 16 years. Mm-hmm. So
for me, I would never vote Republican just for those issues like abortion and just I can't stand Republican politics. But if Haley did win, I think for myself, I think that would be a better candidate just to kind of reset things as well. Like, I don't fear her as much as some of the other candidates. Mm-hmm. Mm-hmm. On the Republican side, even though I still would not vote for her even as the first woman, just because she is a Republican and I don't feel that they represent my views in any way. But
so do you guys,
it would be nice to reset.
Do you guys get into it in your own house about, like, I mean, Julie, are you ever like, Barry, what? How could you vote Republican? Or Barry, are you like, oh, come on, she's not that bad? I mean, do you try to convince each other? Yeah.
Yeah. There's been a few issues you've had here not to talk about anymore.
Tja, wie Julie sagt, das sorgt auf jeden Fall ab und zu mal für Konflikt. Ich meine, die sind immer noch glücklich verheiratet. Also, und die haben auch gesagt, dass in dieser Wahlkampf ja, also unter Freunde und so, die haben, also Politik spielt nicht so eine große Rolle oder es gab nicht so viel Streit, die ausgebrochen ist. Vielleicht, weil viele von ihren Freunden haben ähnliche Meinungen zu verschiedenen Themen, aber zwischen Barry und Julie. Ja, das ist, ich glaube, sie ist ein bisschen enttäuscht, dass er, auch wenn er Gründe hat. Und ich glaube auch, dass es wäre nicht so schlimm, Haley zu unterstützen als eine Proteststimme. Aber wenn sie hört, dass er sagt, dass er würde für Haley über Biden wählen, dann das nimmt sie zum Herzen.
Weil sie konträr einfach die Position der Republikaner grundsätzlich.
Also sie hat noch 10, 11 Monate, sie kann ihm überreden, was anderes zu machen.
Na gut, aber vielleicht hören wir in der nächsten Folge, das ist ja dann nach Iowa, sozusagen mal rein, wie es Barry ergangen ist und wer sich dann durchgesetzt hat. Und es bleibt auf jeden Fall spannend. Der Auftakt zu diesem US-Präsidentschaftswahljahr 2024 steht auf jeden Fall bevor, mit dem Caucus in Iowa und der ersten Primary in New Hampshire. Die Unterschiede haben wir versucht, so ein bisschen anzureißen und die Besonderheiten eben von Iowa, dem Midwestern State. Da werden wir dann das nächste Mal drauf eingehen und dann geht es ja dann auch mit ziemlich schnellen Schritten Richtung Super Tuesday auch und dann dürfte sich so langsam sehr klar abzeichnen das Bild, welches Duell uns dann im November erwartet bei der Präsidentschaftswahl 2024. Ja, und für heute sagen wir
tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und wie immer, wenn ihr Fragen oder Empfehlungen haben, dann wir sind all ears.
Genau, die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Und zum Abschluss, zum Ende haben wir auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch, denn ein Thema, das wir gar nicht so angerissen hatten, das steht auch in den kommenden Tagen an, am 19. Januar eben, da ist die Deadline für den Haushaltsstreit. Bis dahin muss ein neuer Haushalt verabschiedet werden. Das haben wir diesmal nicht so aufgegriffen, weil wir eben uns auf die Iowa und New Hampshire Vorwahlen konzentrieren wollten. Aber das wird uns sicherlich noch beschäftigen, wenn es an die Wand fährt vor allem. Es soll wohl einen ersten Kompromiss geben, der sich da abzeichnet, aber das ist noch ein bisschen hin bis zum 19. Januar. Aber wie das mit dem Haushalt ausgeht und darin auch die Milliarden, die eben zur Hilfe und zur Unterstützung für die Ukraine bereitgestellt werden sollen. Das hat natürlich eben auch direkte Folgen und Auswirkungen für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Möglichkeiten der Ukraine, sich dagegen zu wehren. Und darum geht es eben auch unter anderem immer dienstags und freitags in unserem NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien. Und zum Jahreswechsel gab es da eine ganz besondere Ausgabe, die ihr auch in der ARD-Audiothek finden könnt, nämlich in dem Kanal eine spannende Dokumentation über den Auslandseinsatz der Bundeswehr in Mali von Kai Küstner und das alles in Streitkräfte und Strategien. Hört doch mal rein.
Hallo, ich bin Kai Küstner. Im Podcast Einsatzbefehl Mali nehme ich euch noch einmal mit in den Wüstensand des westafrikanischen Krisenstaats. Wir haben uns in den letzten Monaten der Mali-Mission an die Fersen einiger Bundeswehrsoldaten geheftet. Begleiten sie auf Patrouillen, dürfen zuhören bei Telefonaten mit den Liebsten daheim. Die Soldaten erzählen auf sehr persönliche und eindringliche Weise von Heimweh, von Ängsten, machen sich aber auch Gedanken darüber, ob diese Mission überhaupt Sinn gemacht hat. Eine Frage, die sich nun auch die Politik stellen muss. Den Podcast Streitkräfte und Strategien findet ihr überall da, wo ihr gerne Podcasts hört, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.